Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen und gesellschaftlichen Aufreger blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Diese Woche beschäftigt uns vor allem auch Greta Thunberg, einst Klimakämpferin, mittlerweile Gaza-Aktivistin. Und sie war mit anderen antisemitischen Freunden, muss man sagen, per Yacht Richtung Gaza unterwegs, wurde von der israelischen Marine aufgegriffen. Und dann gibt es doch wirklich ein Video, wo diese Aktivisten ihre Handys und Laptops über Bord ins Meer werfen. Also Klima ist da nicht mehr viel.
Das habe ich auch gesehen. Also ich war auch erschrocken, muss ich sagen. Wenn der arme Delfin, der jetzt diese Lithium-Batterie dann verschluckt, ne? Also Meeresschutz, das gilt nicht mehr. Jedenfalls nicht, wenn man im Kampf für Gaza unterwegs ist und offenbar, ich weiß nicht, Spuren vernichten will. Also irgendwas scheint ja auf den Handys und auf den Laptops drauf gewesen sein. Möglicherweise die gesamte sozusagen Historie der Finanzierung dieser Sause, ja. Das heißt ja, dass, sagen wir mal, die Hamas da ein bisschen was rübergeschoben hat. Auch das, der Diesel für so eine Segeljacht, die segelt ja auch nicht nur mit Wind.
Ach was.
Sondern braucht hin und wieder ja auch ein bisschen Anschub. Das muss ja auch finanziert werden. Ja, das ist insgesamt natürlich eine bittere Pille für alle, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, weil das ist so bei den Aktivisten jedenfalls auf der politischen Agenda ganz nach unten gesaust.
Ja. Scheinbar auch bei Luisa Neubauer.
Ja, habe ich auch gesehen. Mich hat das überhaupt erstaunt. Also Luisa Neubauer hat sich ja bislang so ein bisschen zurückgehalten, was so Solidarität mit ihrer ehemaligen Kampfgefährtin Greta Thunberg angeht, als sie also anfing jetzt so sich nur noch, muss man ja sagen, wirklich auch so super anti-Israel-mäßig da zu äußern, hat sie ja so am Anfang gesagt, ja, merkte, was war hier so ein bisschen unwohl, und was lese ich jetzt? Also, dass das ja sozusagen in diese Endphase ging und die haben dann ja ständig dann so Tremolo, ja, also wir werden jetzt gekidnappt und wir glauben, wir haben Drohnen gesehen, ja, wir werden jetzt versenkt, ja, bitte all eyes on Madeleine und so.
Also, so heißt das Schiff.
Ja, so heißt ja. Das Schiff, ne? Hat Frau Neubauer einen Tweet abgesetzt, also Alert, ja, Millionen Menschen gewissermaßen verfolgen diese humanitäre Mission. Und da sei ja auch eine Deutsche an Bord, Yasemin Archer heißt die. Und die Bundesregierung müsse jetzt also alles daran setzen, dass Yasemin ja da unbeschadet von Bord komme. Das ist ja auch immer so, die ist mit dem Vornamen Yasemin, ja. So also das ist ja eine große Bruder- und Schwesternschaft, so wie früher man ja dann eben auch freies Geleit für Ulrike und Andreas gefordert hat, ne? Also Ulrike Meinhof und Andreas Bader. So ist das jetzt mit Yasemin. Also ich bin zum ersten Mal auf Yasemin Archer aufmerksam geworden, als damals, ich glaube, das war so kurz vor Weihnachten, der Iran zu so einem Vergeltungsschlag ausgeholt ja hat gegen Israel, weil Israel seine schöne Hisbollah in dem Fall muss man ja fast wörtlich sagen, enteiert hatte. Dann sah man Frau Archer in ihrem Wohnzimmer, hat sie das nicht gleich gepostet, wie sie da so Feitstänze der Freude aufführte über jede Rakete, die jetzt auf israelischem Staatsgebiet einschlug. Also wenn man sich mit solchen Leuten gemein macht, wie gesagt, Solidarität mit Yasemin, ja, Business Alert, wir brauchen Schutz für Yasemin. Ich kann Frau Neubauer da nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß nicht, ich finde, die hat sich aus dem Kreis derjenigen, auf die man hört, herausgeschossen.
Hast du vorher auf Frau Neubauer gehört? Das wäre mir jetzt neu.
Naja, ich nicht. Aber gut, sie gehörte schon zum sozusagen zum,
ja, ich
zum
verstehe,
Inventar.
Was du meinst. Ist ja auch Mitglied bei den Grünen.
Der Talkshow ist dieses Ganze natürlich auch Politik und Pandit. Zirkus ist dazu, ich meine, Händchen halten mit Angela Merkel, wenn die irgendwo auftaucht, sie ist ja ein Star, ständig auch sozusagen auch ihr das Mikrofon hingehalten. Also jedenfalls würde mal sagen, bei allen, die nächstens ihr das Mikrofon hinhalten, sollten sie schon mitbedenken, das ist die Frau, die mit absoluten Hisbollah-Fangirls wie Yasemin Archer fiebert.
Ja, du musst ja auch sagen, dieses Festsetzen dieser Yacht von der israelischen Marine, die sie sofort auch mit Proviant ausgestattet haben, die haben sie auch gut behandelt, auch wenn Greta behauptet, sie sei Geisel gewesen und entmenschlicht worden. Diese Aktion haben das Mullah-Regime im Iran, die Hamas und Luisa Neubauer kritisiert. Spätestens dann sollte man sich doch mal Gedanken machen, ob man nicht auf der falschen Seite der Geschichte steht.
Ja, also jedenfalls hat sie ihre, sagen wir mal, die politische Deckung so ein bisschen jetzt aufgegeben. Das ist eben wie so in den 70er Jahren. Also wenn, wie gesagt, jemand dann flammende Aufrufe geschrieben hat, Isolationshaft ist Folter, befreit die politischen Gefangenen, ja, und damit war dann die RAF gemeint, der hat sich auch, würde ich sagen, eindeutig positioniert, wie sich jetzt eben auch Luisa Neubauer positioniert hat. Lustige ist, ich glaube, sie sieht das ganz anders. Ich habe auch die Woche nochmal drüber geschrieben, weil mich das beschäftigt hat in meiner Kolumne. Ist Luisa Neubauer Antisemitin? Nein, würde ich sagen, sie hat nichts im Speziellen gegen Juden. Sie ist gerne auf jeder Party dabei. Und wenn eben es plötzlich heißt, nie wieder, ja, zu irgendwelchen Gedenktagen, dann steht sie da halt mit einem nie wieder-Schild. Und wenn es darum geht, Hardcore Israel-Hasser ans Herz zu drücken, dann drückt sie halt Hardcore-Israel-Hasser ans Herz, ja. Und im Zweifel heißt dann irgendwie, oh, ich bin falsch verstanden worden, nicht? Da wird irgendwie so eine halbscharrige Entschuldigung vorgebracht.
Aber ist ja eine kluge Frau. Also das nehme ich ihr nicht ab, dass sie das dann falsch formuliert oder so.
Ich halte das für reinen Opportunismus. Ich glaube, das ist im Wesentlichen darum, sich im Gespräch zu halten. Das ist jetzt sozusagen das Hot-Item jetzt. Das Fashion-Item auf der politischen Linken ist im Augenblick Gaza-Solidarität. Deswegen machen alle mit. Es ist ja nicht nur Luisa Neubauer, auch unsere Freundin Jette Nitzart, ja, von der Grünen Jugend, war ja auch wieder draußen, ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, natürlich. Also die hatte ja gerade, also diese All Cops Are Bastards Geschichte hinter sich gebracht mit Ach und Krach. Dann also neues Video gepostet, wo sie mal eben also gleichgesetzt hatte, die Männer, Frauen und Kinder, die am 7. Oktober bestialisch abgeschlachtet worden waren, mit den Opfern des Antiterrorkrieges in Gaza, und hatte dann auch diese Aktion der Hamas als Militäroperation bezeichnet.
Stimmt, das habe ich gelesen. Das hat sie aber gleich gelöscht wieder.
Nicht gleich. Ja, da gab es natürlich richtig mal Ärger. Also, das weil geht gar nicht. Das ist nochmal was. Dann hat sie das gelöscht, hat sie auch entschuldigt. Das hätte ihr natürlich ganz ferne gelegen, ja, die Hamas hochleben zu lassen. Nur. Dann hat sie das Video natürlich genauso nochmal hochgeladen, halt bereinigt um diesen einen problematischen Satz. Was zeigt, natürlich wollte sie auf jeden Fall ihrer Welt signalisieren, ich bin an eurer Seite, ich nehme das auch ganz, ganz schrecklich, was da unten passiert. So, und man ahnt ja, also bei Luisa Neubauer, die Halbwertszeit, diese Art von Solidaritätsaktion, das ist sozusagen so eine Insta-Story-Halbwertszeit, ne? Ja. Ja. Das reicht einmal durch. Und wenn morgen was Neues am Horizont auftaucht, was dann eben ganz hot ist, dann ist sie halt bei dem Thema dabei und dann interessiert sie das nicht mehr, was da in Gaza war. So wie ja überhaupt ganz vieles nicht interessiert. Es interessiert natürlich auch niemals die armen Kinder, die das Pech haben, im Jemen aufzuwachsen, die jetzt von Hungersnöten bedroht sind, oder in Darfur, ja. So, weil das halt außerhalb des Blickfeldes von Leuten wie Luisa Neubauer liegt.
Aber es verfängt, und ich finde, also was mich besonders schockiert hatte in der Situation, die Tagesschau hatte berichtet, die israelische Armee hätte eine Yacht mit Hilfsgütern gestoppt, an Bord war Greta Thunberg, kein Wort von den Terrorunterstützern, also das, die erzählen auch nur die halbe Wahrheit, das schauen aber ganz viele Menschen an, sprich es verfängt dann irgendwann in der Gesellschaft.
Das war der Hit für mich, Tagesschau. Sitzt da diese Tagesschau-Sprecher im Hintergrund, Überschrift, Israel stoppt Schiff mit Hilfsgütern.
Ja.
Bei den Hilfsgütern handelt es sich um 50 Kilo Mehl, die man schnell noch im Supermarkt in Sizilien als symbolische Geste an Bord genommen hatte, ja.
Das ist ja egal. Hilfsgüter sind Hilfsgüter.
Pass mal auf, 50 Kilo, das ist natürlich ein Schiff mit Hilfsgütern. Da denke ich natürlich, das ist voll gerammelt mit Reis, Babynahrung und Mehl. Da sind jetzt 50 Kilo, 50 Päckchen Mehl, die passen hier auf einen halben Tisch, ja. So, also das heißt, für die Tagesschau hat sich gewissermaßen jetzt nochmal das Pfingstwunder erneuert, ja. Mit 50 Kilo Mehl die Speisung der 5000 oder was. Das ist, ich weiß gar nicht, ich kann eine Nachrichtensendung, muss ich mal sagen, die solche Schlagzeilen produziert, echt nicht mehr ernst nehmen. Das ist kein Schiff mit Hilfsgütern gewesen, sondern das war ein
PR-Schiff.
Die Israelis haben es ja die Selfie-Yacht genannt. Ja.
Da ist aber was dran.
Ja, da ist ja auch was dran. Also jedenfalls, um Hilfsgüter ging es nicht.
So. Trotzdem kamen die Hilfsgüter an, immerhin. Also das wurde weitergeleitet.
Ich habe von den 50 Kilo Mehl nie wieder was gehört.
Doch, die israelische Marine hat extra gesagt, dass sie das auf legalen Weg an der Hamas vorbei direkt zu den Menschen bringt.
Okay, das stimmt, auf der Schubkarre, ja. Alles klar. Ich meine, das Bild der Bilder ist natürlich für mich gewesen dann. Am Ende dieses langen Foto- und Bilderreigens, ja, steht ein freundlich lächelnder israelischer Soldat, der Greta Thunberg ein Sandwich überreicht.
Und sie strahlt von hier bis hier.
Das ist auch ganz interessant bei ihr. Also anders als diese ganzen Mitreisenden, wie gesagt, da gab es ja noch diesen Brasilianer, ja, mit dem sie immer besonders, der stand immer neben ihr. Ein Typ, der hat wahrscheinlich auch, der hat auch einen besonderen Platz im Herzen, wahrscheinlich von Luisa Neubauer, der auf der Trauerfeier war von Hassan Nasrallah, dem ehemaligen Hisbollah-Chef, den dann die israelische Armee erledigt hat, also auf der Trauerfeier und ihn dort als geliebten Führer gewürdigt. Ja? Also siehst mir eine gewisse Erschütterung an, also vor allen Dingen was Frau Neubauer angeht, die ich, also welcher so ein Rest von Zurechnungsfähigkeit bislang ja als Grundvermutung hatte. Also dass man jetzt erschüttert ist über den Krieg in Gaza, ja, okay, das verstehe ich. Aber wie man sich also mit Leuten gemein machen kann, ja, die nun wirklich Terrorunterstützer sind und Hamas-Unterstützer, da muss man sich aus meiner Sicht wirklich, wirklich verirrt haben.
Das ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema, denn es gibt auch den ein oder anderen SPD-Politiker, der sich verirrt hat, gerade die keine Posten mehr haben. Rolf Mützenich, ehemals Fraktionschef, oder auch Ralf Stegner, haben jetzt ein Friedensmanifest verfasst, in dem sie quasi die komplette Abrüstung in Deutschland fordern, Gespräche mit Putin, perspektivisch auch eine Zusammenarbeit mit Russland. Und das alles zu einem Zeitpunkt, in dem Putin die Ukraine mit den schlimmsten Angriffen seit Kriegsbeginn überzieht. Da ist man irgendwie einigermaßen sprachlos.
Das sind sie fairerweise allerdings auch in der SPD, also jedenfalls in der SPD-Spitze. Das stimmt. Also das war jetzt nicht so, dass die gesamte SPD gesagt hat, ja, toll, dass also Ralf Stegner, ja, der Mann aus Bordesholm, ja, und Rolf Mützenich uns den Weg weisen, ja, also endlich wieder Zusammenarbeit mit Russland. Also gut, es stehen immerhin, glaube ich, 200 Namen unter diesem Papier.
100 habe ich gesehen, aber nur 5 Parteimitglieder, also wer weiß, wer die anderen sind.
Achso, ich hatte das Gefühl, ein bisschen mehr, also jedenfalls so friedenspolitischer wahrscheinlich Sympathisantenkreis. Also Rolf Mützenich, ehemaliger Fraktionschef, ganz oben an, eben also unser Freund Ralf Stegner. Ja. Ich glaube, der ehemalige Finanzminister Hans Eichel, ne? Das kann ich.
Ja, ja.
Ich weiß sogar, dass es den noch gibt. So.
Und Norbert Walter-Borjans.
Ja, klar, natürlich Norbert Walter-Borjans. Ja, gut, das sind natürlich, das ist so ein Pazifistenflügel.
Aber sie halten sich ja nicht für Pazifisten. Ralf Stegner hat gesagt, das ist nicht pazifistisch, sondern man müsste jetzt auch mal diese Debatte führen und dürfte das nicht den Populisten von rechts überlassen.
Ja, welche Debatte führen? Dass wir wieder, ich meine, ich habe es ja gelesen. Stand das Wort behutsame, wenn ich das schon lese, ja, das ist so typisch Mützenich sprech. Behutsame Wiederaufnahme diplomatischer Kontakte, ja. Gut, ich hatte den ja gefressen, muss ich sagen.
Ich weiß,
Mützenich,
ja.
Das wäre ja hier schon auch in der Sendung ein paar Mal am Wickel. Das ist ja so dies Salbadende, dies Priesterhafte, ja. Und gleichzeitig immer den Frauen heimlich auf den Hintern gucken. Das ist für mich Rolf Mützenich, ne?
Das ist eine Unterstellung natürlich jetzt, ne?
Ja, das ist eine böse Unterstellung. Aber ich habe Gründe zur Annahme, dass es der Realität entspricht bei dem. Eigenartig, finde ich auch. Also dann natürlich dann auch dieser Verweis, der kommt ja dann immer auf Willy Brandt in die Entspannungspolitik, ne? Ich weiß nicht, ich hab relativ viel über Willy Brandt gelesen. Nicht nur, weil, wie du ja weißt, dass der Heilige meiner Kindheit war, sondern weil ich dann für den Spiegel, als ich da noch war, relativ viel auch über ihn geschrieben habe.
Ja.
Um nicht zu sagen, ganze Titelgeschichten. Zu verschiedenen Anlässen. 50. Todestag, 100. Todestag und so weiter. Und ja, klar, also Willy Brandt ist der Architekt der Ostpolitik gewesen, der neuen. Nur,
Willy Brandt. 100. Todestag?
Na, Gag.
Okay. Ich musste kurz mal nachrechnen.
Also das ist für den Spiegelleser, war das natürlich immer, weißt du, auch so. Wurde immer, zu Jubiläen jedenfalls kamen dann immer große neue. Ja. Habe ich dann vor allen Dingen verfasst. Kanzlertitelgeschichten. Willy Brandt, also wie gesagt, Architekt der neuen Ostpolitik, aber hat sich überhaupt keine Illusionen gemacht über den Charakter der Leute, mit denen er zu tun hatte. Aber der war ein ganz harter Antikommunist. Das haben die meisten in der SPD vergessen. Die haben ihn ja zu so einer Art Kreml-Oper gemacht. Nichts könnte ferner von der Wahrheit sein, ja?
Sondern das Verteidigungsbudget war auch sehr viel höher.
Er hat also nicht, genau. Also, das kam ja auch noch dazu. Also, wir haben ja in der Zeit aufgerüstet wie die ja. Blöden, ja? Das wollen die alle ja nicht. Also, das ist ja so eine, also sich hinlegen, wie gesagt, die weiße Kehle zeigen und hoffen, der Russe beißt uns nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Wenn man nicht das ganz finstere Motiv annehmen muss, entweder es geht auch hier nur, um sich irgendwie im Gespräch zu halten, oder noch schlimmer, man wird aus irgendwelchen geheimen Quellen finanziert. Also ich kann gar kein Rational dahinter erkennen, in einem Moment, wo wir es mit einer feindlichen Macht zu tun haben, die auf allen Propagandakanälen das ja auch sagt. Das ist ja nicht so, dass die, ja, nicht. Dass, nein, wir sind der Hauptfeind, auch identifiziert für die russische Propaganda. Ständig wird darüber gesprochen, wie sie sozusagen jetzt auch noch Berlin überfallen und welche Raketen sie auf Berlin schießen. Und in dem Moment zu sagen, nee, also wir müssen jetzt mal abrüsten. Also das ging ja überhaupt nicht, ja. Also wir müssen aus der militärischen Aufrüstungslogik ausbrechen, ja, und einseitig die Waffen niederlegen. Mir fehlt dafür jedes Verständnis.
Bei Rolf Mützenich, finde ich, ist es noch nicht mal überraschend. Der hatte ja schon in seiner Zeit als Fraktionschef gefordert oder darüber nachgedacht, den Konflikt einzufrieren, so wie er es genannt hat. Aber
das funktioniert ja ganz toll, wie wir sagen. Jeden Tag wird der Konflikt eingefroren. Ja? Ich meine, der zermatscht Kinder und Frauen, der Putin, ja, schickt da eine Drohnenwelle nach der anderen rüber. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat Herr Mütze nicht den Fernseher abgeschaltet und sieht das alles nicht. Oder es ist ihm egal.
Das glaube ich nicht. Da ist es vermutlich Ideologie, aber bei Ralf Stegner war ich besonders schockiert. Der ist in diesem parlamentarischen Kontrollgremium, das die Nachrichtendienste überwacht. Und der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl heißt der, der hat erst kürzlich gesagt, dass sie davon ausgehen, dass zeitnah Putin die NATO angreifen wird, um zu gucken, ob Artikel 5, also diese Beistandspflicht, ob die noch steht. Und der diese Infos, weißt du? Du hast
völlig recht. Das ist das dann Herr Kahl, der den Bundesnachrichtendienst ja verlassen wird.
Genau.
Ich glaube, er möchte Diplomat jetzt auf den letzten Drücker noch im Vatikan
werden.
Im
Vatikan, ne? Habe ich auch gelesen, genau. Ja.
Gut, er ist ein überzeugter Katholik. Da macht das, außerdem hat er, glaube ich, jetzt, der hat ja auch die Nase jetzt voll vom Bundesnachrichtendienst. Und der hatte ja nur Trouble die ganze Zeit, als er da war. Hat es allerdings lange durchgehalten. Auch gut gemacht. Sagen sogar die Grünen, also haben den sehr gelobt. Ich meine, das ist sein Vermächtnis. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes bei seinem letzten großen Auftritt sagt den Parlamentariern, Leute, nehmt das ernst. Ja. Wenn die da mit der Ukraine fertig sind, dann wollen die dann hören die nicht auf, dann machen die weiter und dann werden die, wie du auch sagst, mal testen, wie entschlossen die NATO ist in ihrer Verteidigungsbereitschaft, indem sie halt irgend so ein kleines, diese lettischen Länder da oben angreifen und dann mal schauen, was passiert. Es geht um die Revision letztlich nicht nur der Nachkriegsordnung, sondern auch der Nachkriegskarte. So.
Ja, klar.
Aber das nimmt alles Herr Stegner unter Mütze nicht zur Kenntnis. Und dann kann man ja noch sagen, okay, Ralf Stegner, der ist ja nichts mehr in der SPD.
Naja.
Der sitzt hier in diesem Ausschuss. Rolf Mützenich war bis vor kurzem nach dem Kanzler der zweitmächtigste Mann des Landes. Ja? Der war Fraktionschef der Regierungspartei SPD. Ich meine, der ist ja jetzt immer noch sozusagen in den Sielen dabei. Die SPD ist ja nach wie vor in der Regierung. Insofern würde man sich jetzt auch mal ein klärendes Wort von oben wünschen.
Das ist richtig. Da kam noch gar nichts, ne, von Lars Klingbeil.
Nicht so richtig. Aber gut, die haben jetzt Parteitag. Also eben. Da müssen wir mal sehen, ob welchen Kladderadatsch es denn da gibt.
Ist natürlich auch ein Frontalangriff, ne, ja. Muss man schon sagen, gegen die SPD-Parteispitze. Wir haben noch ein Thema, wo die alte SPD keine so gute Figur macht. Im Koalitionsvertrag wurde ja...
Das sagst du. Das sehen die natürlich ganz anders. Ja?
Lass mich doch erstmal ausreden.
Ja, ja.
Vielleicht sieht das der ein oder andere von der SPD auch so.
Ja,
wer weiß. Also. Im Koalitionsvertrag wurde ja ein Umbau des Bürgergelds zur neuen Grundsicherung vereinbart. Also, aber so richtig Lust darauf hat die SPD nicht, obwohl die Arbeitsministerin Bärbel Baas selbst zugibt, dass es einen systematischen Betrug und mafiöse Strukturen gibt.
Ja, also beim Bürgergeld, da soll jetzt auch ein bisschen was passieren und da merkt man auch sofort, also da sind diese ganzen Truppen sozusagen tief gestaffelt, ja, und versuchen jetzt alles zu verhindern. Ich glaube, der tapfere Generalsekretär der CDU, Carsten Dinnemann, weiß draußen, hat gesagt, naja, also ein bisschen bei den Sätzen rumzumachen, das reicht nicht. Eigentlich müsste man jetzt mal die Leute unter Feuer nehmen, einfach die, von denen klar ist, sie könnten arbeiten, aber die tausend Entschuldigungen finden, warum sie nicht arbeiten wollen.
Ja.
Es gibt ja Hardcore-Verweigerer auch da einfach, die dann bei den Terminen nicht auftauchen. Dann geht ja die ganze Mal, wenn du dann beim ersten Termin nicht auftauchst, beim zweiten Mal da warst, dann geht ja die ganze Schleife wieder von vorne los und so weiter mit diesen Abmahnungen. Sofort Riesengeschrei, das ist ein Anschlag auf den Sozialstaat. Ja, so.
Menschliche Kälte.
Menschliche Kälte. Ja, ich sag das jetzt mal ganz ungeschützt, ein bisschen mehr menschliche Kälte würde ich mir da gerne wünschen. Also wir reden ja jetzt nicht, das nochmal ganz klar zu machen, von dem armen Mütterlein am Gehstock, ja?
Nein.
Die nicht mehr arbeiten kann. Wir reden auch nicht von dem chronisch Kranken. Wir reden auch nicht von den Leuten, die in Umschulung sind oder in irgendwelchen Ausbildungen. Wir reden auch nicht von der Alleinerziehenden, die jetzt mit vier armen Kindern da steht, ja, und weder ein noch ausweist, sondern wir reden von den 1,6 Millionen laut Statistik, die erwerbsfähig sind. Und wo man sich fragt, jedenfalls bei einem Großteil von denen, ja, warum das mit der Arbeit nicht klappt. Und wo? Ja, auch erkennbar ist, das ist jetzt nicht eine Sache von 1, 2, 3 Monaten. Die haben jetzt nicht mal zufällig gerade was nicht gefunden, sondern die sind relativ lange schon im Bürgergeld, sind übrigens zum Teil auch relativ jung und haben also zwei kräftige Hände und ein starkes Kreuz und könnten anpacken. Und wir haben ja da draußen, Gottlob, noch ganz, ganz, ganz viele offene Stellen. Und zwar nicht nur für Programmierer und Herzchirurgen, sondern für Leute, die eben Betten aufschütteln, sauber machen, an der Ladentheke stehen, wo man übrigens auch nicht jetzt 1A Deutsch sprechen muss, ja. Also, da musst du nicht ständig Goethe-Gedichte zitieren können, sondern einfach mithelfen. So. Das klappt nicht. Ich fand's immer schon rätselhaft, dass ausgerechnet die SPD dann so sagt, da darf man nicht ran, das ist jetzt soziale Kälte, weil wir aus den Umfragen wiederum wissen, dass in keiner Partei diese Art von Arbeitsverweigerung auf solches Unverständnis bei den Anhängern stößt, also regelrechte Aggression wie bei den Sozialdemokraten.
Kann ich total nachvollziehen. Das war ja einst die Arbeiterpartei.
Ja, übrigens von dem großen Müntefering stammt ja der harte Satz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht zu fressen haben. Ja, das
Herzhaft.
War ja. Den Teil in der SPD gab es auch immer. Den haben sie irgendwann mal sozusagen entsorgt oder ist rausgekippt worden. Und übrig geblieben sind dann diese Sozialfürsten und verhinderten Sozialarbeiter. Aber das hat auch eine gewisse Logik, weil ich meine, also ich weiß, du lebst ja in bescheidenen Verhältnissen in München-Schwabing.
Nee, in München-Giesing. Wirklich in bescheidenen Verhältnissen.
In München-Giesing?
Ja.
In dem Arbeiterviertel in München-Giesing?
Ich kann zur Arbeit laufen.
Also ich jedenfalls da, wo ich lebe, ja, im Münchner Süden, da lebst du ja nicht Tür an Tür mit dem Hartz-IV-Empfänger.
Mhm.
Ja? Das ist natürlich in Duisburg oder Essen oder Wanne-Eickel, wo also noch Kernbestände der sozialdemokratischen Anhängerschaft zu finden sind, anders. Und das heißt, wenn da jetzt jemand morgens sich auf den Weg macht, also sich gerade noch schafft, seine Blage in die Kita zu bringen und dann sich eben an irgendeine Ladenkasse stellt, also in einem Job, der ja auch nicht so super toll bezahlt ist und der auch nicht jeden Tag Freude macht, und sich dafür verspotten lassen muss vom Nachbarn, der da schon so draußen am Fenster hängt, ja, auf dem Sitzkissen sozusagen, auf dem Armkissen so und sagt, oh, du bist ja blöd, dass du noch arbeiten gehst, ja. Ich kann dir ja mal sagen, was ich so habe an Bürgergeld, ne. Das macht ja was mit den Leuten.
Ja, natürlich.
So, ja.
Natürlich.
Und wissen die, auch wenn sie nicht verspottet werden, wissen die ja, was die Nachbarsfamilie, die sich jetzt bequem gemacht hat, im Bürgergeld, am Ende des Monats netto hat. Im Zweifel ist das sogar mehr, als derjenige hat, der brav arbeiten geht. So. Also das heißt, man muss jedem ja noch also sagen, danke, 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 dass du überhaupt arbeiten gehst. Und das tun ja die Leute, weil sie ein Gefühl dafür haben. Die wollen nicht in diese Welt abrutschen. Sie wollen nicht zu so Fürsorgeempfängern werden. Ja?
Du brauchst natürlich auch so ein bisschen für deine Psyche einen Purpose, finde ich. Also ich würde zerbrechen also ohne Arbeit.
Auch für ihre eigenen Kinder. Die wollen nicht sozusagen, dass Papa und Mama den ganzen Tag irgendwie rumhängen, sondern die wollen zeigen sozusagen, wir gehören zu dieser Gesellschaft, wir strengen uns an. So. Also alles, was man ja nur unterstützen kann. So. Und da ist diese, wie gesagt, diese Arbeitsverweigerung, da wird es ja immer so runtergerechnet, es wären nur 20.000 und so, ich weiß gar nicht, wo die Zahlen herkommen. Die ist da natürlich, die ist da Sprengstoff.
Voll.
So, und insofern, also ich sehe da einen Zusammenhang zwischen ständig sinkenden Zustimmungswerten für die SPD und diesem Festhalten an diesem dummerhaften, wir dürfen nicht ins Bürgergeld ran.
Ich finde noch einen Punkt, den Bärbel Baas auch zuletzt angesprochen hat, super spannend. Und zwar werden Menschen aus ost- und südeuropäischen Ländern systematisch nach Deutschland gelockt. Meistens kinderreiche Familien, weil da kassiert man mehr Bürgergeld. Die bekommen dann Fake-Arbeitsverträge über Minijobs, müssen aufstocken, bekommen natürlich diese Differenz dann Bürgergeld. Und diese Institutionen oder diese kriminellen Clans, die das veranlasst haben, die graben dann dieses Bürgergeld quasi ab. Und es gab im vergangenen Jahr 123.000 Verdachtsfälle des Sozialbetrugs, hat der Spiegel darüber berichtet. Und in mehr als 100.000 hat sich dieser Verdacht auch bestätigt. Das heißt, wir haben also auch noch ein zusätzliches Problem zu denen, die nicht arbeiten wollen, dass wir uns rein importieren.
Ich meine, das ist ja so.
Das ist doch irre.
Also Bürgergeld ist ja, ich habe ja immer schon Anstoß genommen an den Begriff Bürgergeld, weil die Umwidmung von Hartz IV auf Bürgergeld sollte ja letztlich signalisieren, das ist eine Art Rechtsanspruch, den du hast. Nee, würde ich sagen, ist kein Rechtsanspruch, dass dich andere Leute durchfüttern. So, da stehe ich ja möglicherweise allein auf weiter Flur. Es ist deswegen auch natürlich ein Witzwort, weil die Mehrheit, etwa die Hälfte der Bürgergeldempfänger ja gar keinen deutschen Pass mehr haben. So, die kommen aus Rumänien, Bulgarien, der von mir hochgeschätzte Boris Palmer, ja, der Oberbürgermeister, glaube ich, aus Tübingen saß, neulich bei Lanz und sagt, ja, da kam auch das Gespräch auf das Thema. Und dann sagt er, er hatte neulich einen Bürgergeldbescheid gesehen, über 6.000 Euro netto.
What?
Für eine sechsköpfige Familie, oder siebenköpfige Familie. Genau, what, sagt der Lanz auch. Aber dann nachher auch sofort im Netz, what, das kann alles überhaupt nicht stimmen. dann hat sich Palmer diesen Bürgergeld Bescheid besorgt und da hat eine Kopie, also um die Adresse natürlich geschwärzt, ins Netz gestellt, ja. Dann war erstmal ein bisschen Ruhe das war alles gefaked. Nein, da kommst du relativ schnell drauf mit als sechs- oder siebenköpfige Familie aus Bulgarien, halt alle brav im Regelbezug plus Übernahme der Mietkosten. Und da ist natürlich auch in Tübingen, sagen wir mal, ist es ein bisschen teuer, eine siebenköpfige Familie unterzubringen, zumal wenn die kleine Kinder haben, wird denen ja auch nicht die Obdachlosenunterkunft zugemutet. So, also wird für teures Geld irgendwo was angemietet. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen haben. Ich habe mir das ja selber mal angeguckt. Was ist das? Worauf du Anspruch als Bürgergeldbezieher, vierköpfige Familie in München hast?
Das ist richtig irre.
3.500 Euro Durchschnitt.
Ja.
So, und da können wir eine lange, 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 lange Liste machen von Jobs, die da gar nicht mehr mithalten können.
Ja,
ich meine, der Haushaltsvorstand, der arbeiten geht, da ist der Klempner raus, da ist die Erzieherin raus, da ist die Krankenschwester raus, ja, da ist der Kraftfahrer raus, da ist die Bäckereiverkäuferin raus. Selbst der junge Architekt kommt da nicht mehr mit. 3.500 Euro netto.
Mit 3.500 Euro netto bist du im Spitzensteuersatz.
Also, das ist gut. Also,
das ist ein Scherz.
Um das abzuschließen, ich habe das Gefühl, da müssen wir dringend ran. Und das haben ganz, 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 ganz viele Leute in Deutschland. Und da geht es nicht um soziale Härte und
nein.
Kälte.
Wir gehen, um Gerechtigkeitsempfinden.
Wir reden jetzt auch nicht, wie gesagt, von demjenigen, der also sich einen kaputten Rücken hat und kaum noch hochkommt. Und wenn nur mit Schmerztabletten, oder? Wie ich jetzt nehme, ne?
Du nimmst Schmerztabletten? Nein, wegen deines Unfalls?
Ich hab die Rapper-Droge. Ich habe es gerade gehört von unserem Regisseur. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt Tilidin. Der sagte, Tilidin, das ist die Rapper-Droge. Habe ich mich gleich ganz anders gefühlt. Ja?
Ach so, ich dachte schon, du bist heute so fresh.
Ja, ich bin so aufgepumpt. Ne?
Aber du musst aufpassen, das ist ein Opiat, das macht abhängig, ne? Da musst du dann peu à peu die Dosis steigern und irgendwann, nee.
Ah, das ist jetzt
dahin.
Gut, dass du das sagst. Das ist jetzt sozusagen jetzt, das waren jetzt die, wie das immer so heißt, das Kleingedruckte, was wir eben
ja, genau.
Verlesen hast. Ne?
Ja.
Achten Sie bitte bei der Dosierung darauf, dass Sie nicht überdosieren. Ist ja eh verschreibungspflichtig, kommt ja auch keiner so schnell dran.
Ja gut, aber es gibt ja auch N3, die großen Packungen, ne? Und dann ist schon zu spät. Du wirst da wirklich schnell abhängig. Also ja. Ich warne dich.
Also jedenfalls, von dem reden wir nicht, sondern wir reden von den Leuten, die sich das so ein bisschen ausbaldowert haben, dass sie eigentlich auch ganz gut ohne Arbeit durchs Leben kommen. Ja, und da würde ich auch sagen, ja, mache es aber dann nicht mit staatlicher Unterstützung.
Aber man muss natürlich abschließend vielleicht auch sagen, dem Staat sind ein bisschen die Hände gebunden, denn so eine komplette Leistungsstreichung hat das Bundesverfassungsgericht 2019 für rechtswidrig erklärt. Wenn natürlich die Gerichte so entscheiden, was willst du denn machen?
Ja, das ist nochmal ein eigenes Thema. Also in der Tat, die politisierte Justiz, beziehungsweise Leute, die dann, wie ich auch finde, sehr weltfremde Urteile sprechen.
Ja.
Im Zweifel muss man es dann eben nochmal durchexerzieren und sich nochmal ein Urteil holen. Ich könnte mir vorstellen, dass im Lichte der Realität auch der ein oder andere Arbeitsrichter heute oder Verwaltungsrichter da anders drauf guckt.
Muss man vielleicht vorher gucken, was er für ein Parteibuch hat.
Vielleicht nicht in Berlin, ne?
Ja.
Das Ganze.
das hatten wir ja schon besprochen.
Durchexerzieren, ja.
Jan, wir sind am Ende angekommen. Wir brauchen aber natürlich, wie es bei uns schon Tradition hat, Gewinner und Verlierer der Woche. Hast du einen Gewinner?
Ja, na klar, Robert Habeck. Ja, Robert Habeck wird jetzt, wie ich gelesen habe, ja, nicht Gastprofessor, das wäre jetzt ein bisschen viel, aber Gastdozent in Berkeley, ne? Mhm. Da ist ja seine Freundin Ulrike Malmendinger, heißt die, glaube ich.
Also die von den Wirtschaftsweisen.
Die, genau, die hat er ja rein buxiert.
Ah, okay.
Er ja, in den Kreis der Wirtschaftsweisen, das ist jetzt ein bisschen das Dankeschön, da hat sie den Weg geebnet nach Berkeley. Gab jetzt natürlich da auch Kritik, also ich fände so mal so eine Sinekure in Berkeley, ja, so in den Hügeln, von San Francisco, das gönne ich dem Robert, ja, nach diesen aufopfernden Jahren, ja, den letzten drei, er unterrichtet ja Krisenmanagement, ne?
Da ist er vielleicht da auch ganz gut gebraucht, denn in Kalifornien tobt ja gerade der Mob auf der Straße.
Ja, und er hat ja selber die eine oder andere Krise bewältigt oder selbst herbeigeführt.
Ja, das stimmt.
Ist er da in jedem Fall berufen, ne?
Und wer ist der Verlierer?
Ja, unser Freund Karl Lauterbach. Ich meine, das ist jetzt echt gemein.
Ja,
wir haben ihm zum 60., glaube ich, eine Tischtennisplätze geschenkt. Der ist, wusste ich gar nicht, also begeisterter Tischtennisspieler. Und die stand hier oder steht jetzt im Keller des Bundesgesundheitsministeriums, ja. Und da hat er irgendwie so eine Sondernutzung vereinbart. Also hat er wohl so einen 6 extra Schlüssel, dann ist er da. Er hat übrigens immer auch noch BK, also Personenschutz. Da ist er also mit seinen Personenschützer rein und hat dann, also entweder mit denen oder mit jemandem anderen, wer dann so da war, Tischtennis gespielt.
Aber nur spät abends.
Ganz spät abends. Und er hat auch extra gesagt, also er hätte keinen Zugang mehr sozusagen vom Keller ins Ministerium, ne. Und dann haben sie ihm jetzt den Kellerzugang verwehrt, also die neue, Amtsinhaberin, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie
Nina
heißt sie?
Waken von der CDU. Deswegen ist ja Karl Lauterbach nicht mehr Gesundheitsminister.
Ja,
weil
wo kommt die her? NRW oder wo kommt die her?
Das kann ich dir nicht sagen.
Also ich habe den Namen Nina Waken jetzt zum ersten Mal bewusst wahrgenommen im Zusammenhang mit dieser Streichaktion. Ich muss mal sagen, das hat mich jetzt nicht für Frau Waken eingenommen. Ja, lass doch den armen Karl im Keller sein Tischtennis spielen.
Das hat sogar...
Zumal als Beispiel, ja, wie man auch noch im Alter gesund und fit bleibt. Ja gut, der Mann ist über 60, ne?
Ja, der ist über 60, aber der ernährt sich salzfrei. Der wird 100.
Ja, wobei es gibt, also ich war mit Karl Lauterbach ein paar Mal Mittagessen, bevor er Gesundheitsminister war. Da war er nur gesundheitspolitischer Sprecher der SPD.
Ja.
Und da waren wir in irgendeinem Berliner Restaurant da am Gendarmenmarkt. Und er natürlich wieder mit dieser salzfreien Nummer. Es gibt übrigens dafür keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist also dein Leben deutlich verlängert, wenn du komplett salzfrei. Ja. Das ist bei ihm ja nicht nur so ein bisschen salzfrei. Also, Essensbestellung mit Karl Lauterbach. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich Salzkartoffeln, ja, mit Spargel und Sauce Bernays.
Ach so.
Und er dann, er hätte es gern salzfrei. Das sagt der Kellner, klar machen wir. Mal pass auf. Und so, dann Lauterbach nicht blöd, ja, hat dem Motto, mal gucken, also in der Küche kannst du ja immer so sagen, ja, ja, mal ja, Salz. Ja, er hatte eine ganz, ganz schwere Salzallergie. Oh, ja. Oh, sagt der Kellner, oh, da muss ich jetzt mal nachfragen in der Küche, ob wir das hinkriegen, ja. Also stratzt in die Küche, kommt wieder zurück, ja, also der Koch macht das. Ja. Da hat natürlich endlos gedauert, bis jetzt, also die extra in so einem kleinen Sondergefäß, ja, kam jetzt also die salzfreie Kartoffel mit dem salzfrei gekochten Spargel, mit der salzfreien Bernese an. Ja, das ist Essen gehen mit Karl Lauterbach. Hat mich spontan natürlich, weil ich ein Faible für Verrücktheit habe und Exzentrizität, für ihn eingenommen. Und seitdem verbindet uns eigentlich auch ein besonderes Band. Ich glaube, ich habe mal, einer meiner Söhne hat bei ihm sogar mal Praktikum gemacht.
Ach was.
Ja, ja, da musste man ja als Schüler oder so im letzten Jahr, und da habe ich gefragt, hat er gefragt, Papa, kennst du nicht einen Bundestagsabgeordneten, wo ich mal so, und ich habe gesagt, ja, ich rufe den Karl Lauterbach an, und dann hat er da, glaube ich, und das fand ich interessant, auch, er hat auch für mich, für Karl Lauterbach gesprochen, der weiß ja, wie ich schreibe, wie ich denke, ja.
Ja.
Dass er meinen Sohn akzeptiert hat, nach dem Motto, pass auf, also, das ist mein Sohn, und, egal wo der jetzt, weiß ich gar nicht, wo mein Sohn politisch steht, also jetzt nicht bei den Sozis, jedenfalls, aber dass er darauf vertraut hat, dass also der Sohn jetzt nicht sofort, der Friedrich, der Älteste, sofort zum Papa rennt und sagt, also was er in den 3 Monaten alles beim Karl Lauterbach erlebt hat, ja, also eine gewisse Geheimschutzverordnung da einhält. Und das fand ich wiederum, hat auch für Lauterbach gesprochen, dass er so ein quasi Grundvertrauen hatte, dass ich das jetzt nicht irgendwie ausnutze und eine große Kolumne am Ende schreibe, ja.
Ja, ja.
So sieht es wirklich bei Karl Lauterbach im Abgeordnetenbüro aus. Ne?
Also eigentlich wollten wir ja den Verlierer der Woche, aber das macht also ja jetzt fast den Karl Lauterbach auch zum Gewinner.
Ja, wir drehen es einfach einmal um. Der Robert Habeck ist jetzt der Verlierer für uns, ja, weil im Grunde, was soll das überhaupt mit Berkeley? Zumindest
da kommt, Elite-Uni.
Der kann da auch nicht mehr Motorrad hinfahren, die sind so mit dem Segelschiff. Also unter den Gesichtspunkten, Klima hatten wir schon. Und wir machen jetzt den Karl Lauterbach zum Gewinner.
Das ist ein super Ende unserer Sendung. Ja, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns immer sehen, donnerstags bei Focus Plus exklusiv und ab Sonntag dann überall, wo es Podcasts gibt, und beim Focus Online YouTube-Kanal.